Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute unter anderem der Frage nachgehen wollen, die gerade so viele und insbesondere diesen Mann beschäftigt. Wie reformiert man eigentlich ein Land? Und zwar wirklich. Also ganz grundsätzlich ist ja nicht so, dass er es nicht schon mal versucht hätte, vor 20 Jahren oder so. Da war er Bundesfinanzminister und schon damals hat das nicht so richtig geklappt mit dem Bürokratieabbau, mit der Rodung des Vorschriftendschungels. Und die Frage ist, warum nicht? Wenn man ihm heute mal genau zuhört, dann lautet die Antwort eigentlich Psychologie. Beschreibungsangst auf Seiten der Politik, eine politische Vermeidungsstrategie, wie er das nennt, weil man den Leuten nichts zumuten will, laute Minderheiten, die harte Lobbyarbeit machen und, Zitat, organisierte Unverantwortlichkeit heißt, jeder ist immer nur ein bisschen zuständig, aber nie ganz. So, und wenn das alles so ist, dann die Frage, wie machen wir es dann? Herzlich willkommen, Peer Steinbrück. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wie also kriegen wir den Maschinenraum wieder flott, wollen wir auch diese Frau fragen, eine der meistgelesenen Wirtschaftsjournalistinnen des Landes, die sagt, es gibt so eine komische Drift und diese Drift hat etwas mit Demografie zu tun. Die Leute werden immer älter und immer mehr haben das Gefühl, sie könnten im Zweifel was verlieren, statt mal was zu riskieren, um am Ende vielleicht was zu gewinnen. Interessanter Gedanke. Herzlich willkommen, Ursula Weidenfeld. Freue mich sehr. Ja, und apropos Demografie. Es gibt ein wirklich brillantes Buch, das gerade erschienen ist. Und dieser Mann hat es geschrieben. Eisiges Schweigen flussabwärts, indem er das neue Russland beschreibt. Dazu muss man wissen, er ist einer der wenigen westlichen Korrespondenten, die noch in Moskau arbeiten, in dem Fall für die Kollegen der Zeit. Und er beschreibt darin genau das, was Ivan Krastev, glaube ich, mal die putinsche Demografiepanik genannt hat, nämlich die Angst, als Volk zu schrumpfen, was zum Beispiel dazu führt, dass in manchen russischen Provinzen, so beschreibt er das, Studentinnen 10.000 Euro kriegen, wenn sie ein Kind auf die Welt bringen. Und er beschreibt auch dieses eisige Schweigen, das man erlebt, wenn man mit Russen ins Gespräch kommen will. Sogar die Russen selbst, sagt er, schweigen sich inzwischen gegenseitig an. Was macht das mit einer Gesellschaft, ein solches Misstrauen? Das fragen wir Michael Thumann. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Michael Thumann. Und da sind wir bei diesem Mann, unserem Mann in Washington. Michael Thumann beschreibt, wie Putin durch das Chaos, das er stiftete, eigentlich erfolgreich wurde. Gibt einen schönen Satz in dem Buch. Durch diese Kriege leuchtete der fahle FSB-Chef noch ein bisschen würdiger. Wie ist das also, wollen wir Elmar fragen, wie ist das mit dem Chaos, das Trump in Amerika gerade stiftet? Was ist der große Plan dahinter? Und hatte Putin recht, als er kürzlich irgendwo sagte, vor unseren Augen entsteht gerade eine völlig neue Weltordnung. Was für eine Weltordnung könnte das sein? Herzlich willkommen, Elmar. Schön, dich hier zu sehen. Mal leibhaftig.
Dankeschön. Freue mich.
Also, schönen guten Abend in die Runde. Herr Steinbrück, vielleicht die erste Frage an Sie. Trump ist jetzt seit 72 Tagen im Amt. Wie würden Sie das beschreiben, was seitdem passiert ist?
Als eine Art Revolution. Dass jemand in so kurzer Zeit bezogen auf die Rechtsprechung oder Gerichtsbarkeit, bezogen auf eine sehr devote, einknickende Haltung der Medien, bezogen auf ein erpresserisches Vorgehen, bezogen auf Universitäten und eine aggressive Vorgehensweise gegen die Administration, ein solches politisches und administratives System in der Lage ist, völlig aus den Angeln zu heben, hätten die wenigsten von uns erwartet.
Hätten Sie das für möglich gehalten?
Ich habe es jedenfalls eher für möglich gehalten als bei seiner ersten Amtszeit, weil er sehr viel vorbereiteter operiert, weil es ein Drehbuch gibt, das lange schon vor der Wahl geschrieben worden ist von dem Brookings-Institut und weil er sich mit Vollzugs- oder Vollstreckern umgeben hat, die alle willfährig dies tun. Und weil er, wie ich glaube, in weiten Teilen im Augenblick der amerikanischen Gesellschaft auf eine Haltung trifft, die sich zurückzieht und die sogar inzwischen fast verschüchtert und verstört ist, überhaupt noch eine kritische Stimme gegen ihn zu erheben.
Das ist ein total interessanter Punkt. Wie erklären Sie sich das, dieses Schweigen? Ich meine, Sie kennen Amerika gut. In Amerika durfte und darf eigentlich jeder zu jeder Zeit alles sagen, selbst den größten Quatsch. Das Recht auf freie Rede ist in Amerika so ausgeprägt wie nirgendwo anders. Wie erklären Sie sich dieses Schweigen?
Weil er als amerikanischer Präsident so stark ist, einen Druck ausüben zu können. Es gibt den komplizierten Begriff, glaube ich, des Power Placements. Mhm. Das heißt, er kann über Karrieren und über berufliche Abläufe oder berufliche Schicksale entscheiden. Er kann Gelder entziehen. Er kann in der Tat selbst Universitäten damit drohen, dass er ihnen Staatsgelder entzieht. Also knicken die ein. Das heißt, dieser amerikanische Präsident hat ein enormes Druckpotenzial.
Offene Frage in die Runde, Frau Weidenfeld, wie schauen Sie darauf als jemand, der so viel publiziert, schreibt, veröffentlicht?
Also ich finde es total verblüffend, wie wenig sicher und fest die Gewaltenteilung verankert ist. Eigentlich denkt man ja so, in demokratischen Gesellschaften ist es so, wie bei uns, wie überall. Mhm. Es gibt irgendwie so Checks and Balances. Also es gibt keine Macht ohne Kontrolle. Es gibt keine Kontrolle ohne weitere Kontrolle. Und das endet dann irgendwo beim Verfassungsgericht. Und die sind alle sind unabhängig. Und die in der Gewaltenteilung sind eben das Parlament, die Exekutive, also die Regierung und die Richter. Die sind so unabhängig voneinander, dass sie sich gegenseitig kontrollieren. Und zu sehen, in welcher rasenden Geschwindigkeit ganz offensichtlich
72 Tage, ne?
Eben so ein System, was, und ich meine, Amerika ist eine der ältesten Demokratien der Welt, so schnell zusammenfällt oder zumindest fragil wird und zerbrechlich wird, so zerbrechlich, wie Herr Steinbrück sagt, dass die Leute nicht mehr sagen, was sie denken oder Forscher nicht mehr sagen können, was sie forschen wollen oder eben Unternehmen noch nicht mal mehr machen dürfen in der Personalpolitik, was sie machen wollen, nämlich Gleichstellung, Gleichberechtigung und Inklusion zu praktizieren, das ist schon atemberaubend. Und ich meine, es ging ja eben um Russland und das Schweigen Fluss herab. Also man hat das Gefühl, dass es in den USA ganz ähnlich. Also sie auf einer ganz anderen Grundlage, aber eben so dieses nicht mehr offen sprechen, nicht mehr offen entscheiden.
Aber das ist genau der interessante Punkt. Wenn man zu Michael Thumann schaut, das Schweigen in Russland, das habe ich selbst auch zum Teil erlebt, wenn man da drehte, 2018 war das, da hat man schon gespürt, dass sich was verändert hat, dass wir dort damals gearbeitet haben. Immer du in Amerika. Ich meine, die Amerikaner sagen, was sie denken, immer frei heraus.
Und in Knallhärte.
Also ja, exakt.
Du kommst richtig
in so einer gewissen Streit Brutalität, manchmal. Genau.
Inner Brutalität. Und das habe ich auch immer bewundert. Und davon ist fast nichts zu hören. Es gibt ein paar Stimmen, aber ich glaube, das ist Einschüchterung und Überwältigung. Also die Art und Weise, in dieser Masse diese Dekrete rauszuhauen, im Grunde genommen ein Land zu führen, das nicht mehr als Demokratie erkennbar ist, weil der Parlamentarismus spielt gar keine Rolle mehr. Egal, was die im Parlament machen, es gibt so gut wie keine parlamentarische Arbeit, die in irgendeiner Form in Gesetze mündet, sondern es wird alles aus dem Weißen Haus per Dekreten bestimmt. Alle fühlen sich überwältigt, weil keiner so richtig erkennt, wohin geht eigentlich die Reise und was will der genau und wie gefährlich ist der und so weiter. Das ist eine Ratlosigkeit. Und dann kommt die Einschüchterung, dass er alle, die sich dagegen stellen, ins Visier nimmt. Und das sind nicht nur die Abgeordneten, das sind die Richter, denen er mit Amtsenthebung droht oder die Urteile einfach zu ignorieren. Das sind auch die Menschen im Land, die möglicherweise, wenn sie bei falschen Gedanken erwischt werden, damit rechnen müssen, dass sie Repressalien in ihrem Alltag erfahren. Wir treffen Menschen, die sich auch nicht trauen, das offen auszusprechen, weil sie mittlerweile schon Sorge haben, dass sie vom Staat in den Social Media, über ihr Telefon, in welcher Weise auch immer möglicherweise ins Visier genommen werden können, wenn sie sich kritisch gegenüber diesem Präsidenten...
Die Studentin von der Tufts University, die auf offener Straße...
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir die Bilder vorliegen haben, aber jeder hat sie gesehen. Das ist unheimlich. Wir haben das gestern gezeigt und auch drüber geredet. Du bist auf der Straße unterwegs, plötzlich kommen maskierte, vermummte Menschen auf dich zu. Sieht aus wie ein Überfall, sieht aus wie sonst was. Stellt sich raus, sind Abgesandte deines eigenen Staates.
Und du weißt nicht, wohin sie verschwindet, für Tage möglicherweise. Kein Zugang zu Anwälten, die das umgesetzt haben, unmarkierte Autos. Und es weckt Erinnerungen an all das, was wir aus Russland kennen, aus China kennen, aus der Türkei und andernorts gesehen haben.
Du, Sie dürfen sofort dazu mal ganz persönlich, wie ist mit dir? Also ich meine, du bist ja auch jemand, der mal sehr deutlich, sehr kritisch auch über Trump gesprochen hat. Was bedeutet das bei der Rückreise? Denkst du, wie andere, Katrin Krüger-Eschbrock war gestern hier, die sagt, ich bin das erste Mal mit einem sauberen Handy eingereist.
Ja.
Nichts drauf von Social-Media-Aussagen und so weiter. Also
ich habe das Vertrauen noch nicht verloren, dass wenn man sich an die Regeln hält, journalistische Regeln und Prinzipien, dass man dann keine Nachteile am Ende haben wird, glaube ich noch dran. Aber der Verdacht, den hat man. Also dass du ein etwas unangenehmes Gefühl hast, wenn du einreist und damit rechnen musst. Wir haben alle gehört, was in den letzten Wochen so passiert ist, dass keine Journalisten bisher, aber Wissenschaftler oder Studenten oder andere dann in Abschiebehaft genommen worden sind. Solche Fälle gab es immer. Was jetzt den Unterschied macht, ist, sie werden in Handschellen und Fußschellen gelegt. Sie kommen in eine Einzelzelle. Sie werden irgendwo hingebracht, wo sie in Deportationshaft kommen und über Tage oder Wochen quasi dort gehalten, schlecht behandelt auch. Und das hast du im Kopf, selbstverständlich. Es darf eben aber am Ende nicht dazu führen, dass wir unsere Arbeit irgendwie anders machen. Und das müsste auch für die amerikanischen Kollegen gelten. Ich weiß, für viele gilt es, die sehr klar und offen beschreiben, was passiert. Aber ihre Chefs, die Zeitungen besitzen beispielsweise, die knicken jetzt schon ein und beugen die Knie. Und da ist die freie Presse in Gefahr in den USA.
Gibt den Fall auch des Einwanderers, Familienvater, der festgenommen wird, weil er im Verdacht steht, irgendwie Verbindungen zu irgendeiner lateinamerikanischen Gang, Drogengang zu haben, wird abgelandet in diesem fiesen Knast in El Salvador.
Also was ganz Abstruses.
Stellt sich raus, der hat nichts damit zu tun. Das geben die auch selber zu.
So. Und ganz abstrus als Kriterium wird mit angelegt. Also sie versuchen momentan möglichst viele zu finden, bei denen sie dann belegen können, die mussten wir dringend abschieben, weil das Verbrecher sind. Das heißt, es werden Kriterien aufgestellt, wie wenn du Tätowierungen hast, wenn du Kleidung trägst, wie sie in Gangkreisen üblich sind, in Bandenkreisen.
Also die Tätowierung reicht im Zweifel als Beleg, um zu sagen, du hast was mit denen zu tun.
Wir haben jetzt zwei Fälle, die hatten Tätowierungen von einer Krone. Das ist eine Tätowierung, die in Kreisen einer bestimmten Gang aus Venezuela halt sehr in ist. Mhm. Aber diese Tätowierung, diese Krone war nichts anderes als die Krone von Real Madrid, dem Fußballverein. Er hatte sie als Fußballfan sich tätowieren lassen. Und das reichte nachgewiesenermaßen offenbar aus mit einigen anderen Punkten, um ihn auf diesen Abschiebungsflug nach El Salvador zu setzen. Ups, war ein Versehen. Aber keiner glaubt wirklich, dass das alles dann am Ende nur Versehen sind, sondern dass man bewusst einschüchtern will, Angst erzeugen will.
Ja, auch nicht sozusagen das erkennbare Bemühen, das dann wieder gut zu machen. Also du sagst selber, wir haben da einen Fehler gemacht, aber jetzt können wir den nicht zurückbringen, weil geht nicht aus verwaltungstechnischen Gründen.
Genau.
Zerstörst das Leben, sein Leben, das Leben seiner Familie. Herr Thumann, wenn Sie das so hören, kommt Ihnen bekannt vor?
Ja, kommt mir natürlich sehr bekannt vor. Ich könnte jetzt sagen, ist ja wie in Russland, aber ich finde einen Punkt so unheimlich interessant, und das ist diese überwältigende Geschwindigkeit. Weil man natürlich den Eindruck hat, was die Medien angeht, die Einschüchterung und so weiter, dass hier sich etwas in 20 Monaten oder in 20 Wochen womöglich vollzieht, woran Putin 20 Jahre gemeißelt und gebosselt hat. Und diese überwältigende Geschwindigkeit hat, glaube ich, zunächst mal damit zu tun, dass einiges auch so angeplant und angedacht war. Und zweitens natürlich auch, dass es, wie ich den Eindruck habe, wenig Widerstand bisher gibt. Also eine erstaunliche Abwesenheit. Also wir sehen, wie etwa in der Türkei, wo Tayyip Erdogan seinen ärgsten Widersacher İmamoğlu, den Istanbuler Bürgermeister, hat einsperren lassen. Und dort halt alle auf die Straße gehen. Und ich glaube, wenn man die beiden Fälle vergleicht, dann sieht man, was in den USA vielleicht noch fehlt. Und das ist so dieses eine empörende Ereignis, wo sich alle einig sind, auch, dass das jetzt wirklich sehr empörend ist. Und der Punkt ist noch nicht gekommen.
Haben wir 2020
und ich hoffe,
gehabt?
Dass sie dann, genau, und das hat man
George
2020.
Floyd, die Ermordung damals, aber das fehlt momentan, die Leute in Bewegung zu bringen.
Und meine Hoffnung ist, dass es vielleicht noch zu so einem Punkt kommt, wo dann sehr viele Amerikaner in diesem riesigen Land auf die Straße gehen.
Herr Steinberg, ich habe gerade eingangs gesagt, Sie kümmern sich gerade ganz viel um die Frage, wie kann man Bürokratie abbauen, Staat schlanker machen, effizienter machen. Eine Figur wie Elon Musk, ging es Ihnen auch so, wie viel auch hierzulande, dass man so eine gewisse Faszination auch dafür hat, dass da jemand jetzt einfach mal hingeht und sagt, weißt du was, es gibt so viel Unsinniges, dass da in Verwaltungen passiert, wir räumen jetzt einfach mal wirklich ab. Diese ganzen Vorschriften, dieses ganze Zeug, wir machen den Staat jetzt wirklich effizienter. Gab es da so eine gewisse...
Nein.
Erklären Sie einmal, warum.
Nein, er will den Staat nicht effizienter machen.
Das war ja da noch nicht klar
am Anfang. Nein, ne? Musk will den Staat doch nicht effizienter machen, er will ihn abschaffen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Bei uns geht es darum, den Staat schlanker, effizienter, freundlicher, und in der Tat digitaler zu machen. Für Musk und seine Gesellen geht es darum, den Staat abzuschaffen. Und den Staat und auch den Parlamentarismus zu ersetzen als Technomagnat durch eine algorithmengesteuerte Gesellschaft, auf die Sie natürlich mit Ihren Plattformen Einfluss nehmen. Mhm. Das ist etwas völlig anderes. Weshalb Musk auch keinerlei Faszinosum für mich ist, sondern im Gegenteil, das ist derjenige, der diese amerikanische Gesellschaft als alte Demokratie, das normative Projekt des Westens, das die Amerikaner immer präsentiert haben, Menschenrechte, Checks of Balances, Gewaltenteilung, liberale Demokratie, völlig aushebelt und in meinen Augen durchaus überführt in eine Techno-Diktatur. Das ist nicht mehr ausgeschlossen. Im Übrigen, das, was mich beschäftigt, neben den laufenden Entwicklungen, die wir da gerade erleben, ist, dass Trump dabei ist, auf der einen Seite die westliche Welt als globalen Machtfaktor wirklich zu beschädigen, massiv zu beschädigen und in der Tat dieses normative Projekt des Westens, wie Heinrich August Winkler das beschrieben hat, vollständig zu diskreditieren. Er macht es wie Putin, er macht es wie Xi in der Spekulation auf eine dritte Amtszeit. Er macht es mit Blick auf die Gleichschaltung der Medien oder die Einflussnahme auf die Medien so. Er macht es mit Blick auf die Abhängigkeit oder den Angriff auf die Unabhängigkeit von Gerichten. Also dieselben Muster sieht man wiederholt. Und mit Blick auf seine ziemlich imperialistischen Bemerkungen bezogen auf Grönland, bezogen auf Panama, bezogen auf die Riviera von Gaza, geht er genauso vor in seinen imperialistischen ausholenden Bemerkungen wie letztlich Xi bezogen auf Taiwan und Putin bezogen auf die Ukraine. Das heißt, diese beiden Herren müssen sich durch Musk sehr bestätigt fühlen.
Ich glaube aber, Herr Steinbrück, wenn ich darf.
Ja, klar, immer. Lass uns diskutieren.
Wenn Sie sagen, wir brauchen eine grundlegende Staatsreform. Ich bin ganz bei Ihnen, was die Einschätzung von Herrn Musk angeht und was auch die Einschätzung teile, jedenfalls von Herrn Trump angeht. Aber dass man eine solche Staatsreform, wie Sie die vorschlagen und vorhaben, wahrscheinlich nicht im Konsens machen kann, im demokratischen Konsens mit allen Checks and Balances, die wir in Deutschland haben und auf die wir ja zu Recht auch stolz sind, die aber das System wahnsinnig langsam machen und wahnsinnig entscheidungsunfreudig. Das müsste Ihnen, finde ich, schon andere, müsste Ihnen einen anderen Blick auf zumindest diese Frage, wie kann man Verwaltungen schrumpfen? Kann man die im Konsens schrumpfen oder kann man sie eigentlich nur im Konflikt schrumpfen? Und da glaube ich, hat Herr Musk einen Punkt und auch Herr Milei übrigens in Argentinien, so brutal das ist, was Sie da tun und so falsch es ist im Motiv. Aber die Frage, kriege ich eine Verwaltungsreform hin? Wir haben 5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Das sind jeder 10. Beschäftigte. Der öffentliche Dienst hat in Deutschland im Moment 1/3 von jeder Kohorte, die auf den Arbeitsmarkt kommt, wird im öffentlichen Dienst beschäftigt. Das heißt, da gibt es eine ganz große Drift hin zum Staat. Und dass man die aufhält, indem man immer freundlich ist, das glauben Sie selber nicht. Ja, Sie sind es ja auch selber nicht.
Das habe ich auch nicht gesagt. Viele Menschen,
schon freundlich, aber
viele
nicht
Menschen
Thema.
Würden mir nicht unbedingt als eine Qualität unterstellen, dass ich immer freundlich bin. Ne?
So meinte ich schon.
Ja. Trotzdem, ich komme dazu, Milei und Trump sind definitiv keine Vorbilder. Sondern unserem Gesellschaftsbild entspricht es zunächst mal im Konsens, Veränderungen herbeizuführen. Und ich gebe zu, wenn es nicht klappt, aber wir sind gezwungen, das Notwendige zu tun, auch in einer politischen Konfliktbereitschaft. Diese politische Konfliktbereitschaft war in den letzten Jahren nicht sehr verbreitet. Ich hatte den Eindruck, dass lange das besteht, was ein deutscher Politikwissenschaftler beschreibt, Beschreibungsangst. Die Politik war in vielerlei Beziehung nicht bereit, die Probleme, die wir haben, angefangen von der demografischen Entwicklung auf die sozialen Sicherungssysteme, die Verteidigungsfähigkeit dieser Republik oder auch von mir aus eine in meinen Augen nicht sehr konsistente Energiepolitik, lieber darüber hinwegzuschweigen nach dem Motto, ich will die Leute nicht vergrätzen, ich will sie nicht schockieren, ich will sie nicht in die falschen politischen Arme treiben, womit sie ein Vakuum hinterlassen haben, in das genau diese Kräfte hineingegangen sind.
Um was dann, Elmar, genau zu dem Mann hinter dir führt, mit der Kettensäge, in dem Fall Elon Musk, um das auch noch mal kurz abzuräumen, gab heute kurz die Meldung, wird gefeuert, wird entlassen, die beiden gehen auseinander. Was ist das für ein Ding?
Also es ist schon aus dem Weißen Haus ein Stück weit dementiert. Genau. Es geht ja um diese Regelung, 130 Tage darf man einen Special Government Employee haben. Das ist ein spezieller Status, Sonderregierungsangestellter gewissermaßen. Den hat er, der Elon Musk. Und nach 130 Tagen sei eigentlich der Plan gewesen, dass man sowieso dann nicht mehr in Washington die ganze Zeit ist. Und das ist der Hintergrund, glaube ich, dass Elon Musk momentan eher wie ein Mühlstein um den Hals von Donald Trump ist. Jedenfalls, was die Wähler angeht im Land. Man merkt das bei diesen Townhall-Meetings. Da wird das, was Elon Musk mit der Kettensäge macht, immer als der kritischste Punkt gegen Trump auch angeführt. Mhm. Also es ist jetzt opportun, ein bisschen Abstand zu schaffen. Es ändert aber nichts daran, dass er nach diesen 130 Tagen, wenn er formell diesen Status nicht mehr hat, weiterhin, glaube ich, engster Berater sein wird für Donald Trump, wird das weiter mit vorantreiben und flankieren. Aber es ist jetzt von Trump offenbar, und das glaube ich, dass das so ist, im Kabinett gestreut worden. Ja, macht euch keine Sorgen, der Elon Musk wird nicht mehr hier alles bestimmen.
Ich würde gerne gleich mit euch noch intensiver über Staatsverständnis reden. Die Frage, ob Herr Steinbrück recht hat, wenn er sagt, er will einfach jemand alles abschaffen. Aber noch einmal ganz kurz den Punkt. Sie sagten gerade, da geht jemand dann einfach in die Lücke rein, die einen immer sozusagen ineffizienter werdender Staat hinterlässt. Und dann ist man im Zweifel bereit, auch alles zu schreddern. Klang eben auch kurz an, die Frage nach der dritten Amtszeit von Trump.
Ja.
Ist das etwa, er sagt, da gibt es Mittel und Wege, das zu tun.
Was könnten diese Mittel und Wege sein? Eigentlich ausgeschlossen.
Genau.
Also nach dem 22. Verfassungszusatz eigentlich ausgeschlossen. Wir kennen nun Donald Trump, der hält sich nicht unbedingt an die Gesetze. Das sehen wir ja, ist erwiesen. Er hält sich nicht an das, was das Parlament will. Und da läuft momentan die Gewaltenteilung und hält sich auch nicht an das, was die Richter sagen. Es wird vielleicht zum Schwur kommen vor dem obersten Gerichtshof. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass er ein Referendum ausruft und schaut, ob er dann eine Mehrheit bekommt, dass man eine dritte Amtszeit kriegen kann und damit zumindest mal per Ordre Mufti umgeht, was in der Verfassung steht. Ich würde es nicht ausschließen wollen. Ich halte es für unwahrscheinlich.
Aber wie macht man sowas? Wie organisiert man dann eine Mehrheit, die dich sozusagen in dem bestätigt?
Er ist dabei, das amerikanische Wahlrecht ja auszuhebeln.
Heißt?
Per Dekret beispielsweise will er es deutlich schwerer machen zu wählen. Das heißt also, bestimmte Bevölkerungsgruppen, allen voran die etwas Ärmeren, die mit anderen ethnischen Hintergründen, Latinos oder eben auch Schwarze in den USA, werden es schwerer haben, dann künftig noch das Wahlrecht auszuüben. Er hat ja mit seinen Trumpisten besetzt die Wahlaufsicht in einer Reihe von Bundesstaaten, so dass es einfacher ist, hinterher eine Wahl einfach für ungültig zu erklären, die einem nicht passt. Also es gibt Ansätze dafür, wie er es vielleicht machen könnte, aber das wäre dann tatsächlich.
Das heißt, du hältst sozusagen Leute, von denen du vermutest, sie werden eher nicht dich wählen wegen deiner libertären Politik.
Genau.
Die hältst du quasi systematisch von den Wahlurnen fern und stellst damit sicher, dass du Mehrheiten organisierst.
Genau. Das ist die Idee. Ist vorstellbar, dass er das macht, ob er damit durchkommt und erfolgreich ist, ob genügend Leute ihr Rückgrat wiederfinden, auch in der Politik. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, wichtig bei dieser Diskussion um die Kettensäge ist, es gab ja in den USA das Beispiel, es geht. Al Gore hat damals unter Bill Clinton 430.000 Staatsbedienstete nach Hause geschickt. Aber nicht innerhalb von 2 Monaten, sondern über einen Zeitraum von 4 Jahren. Man hat mit dem Skalpell ganz genau hingeguckt, wo ist was überflüssig, wo müssen wir was anders machen. Und so wurde dann der Apparat abgebaut. Mhm. Ich halte auch das für den besseren Weg. Die entscheidende Frage ist, ob wir hier in Deutschland einen Mechanismus brauchen, der verhindert, dass am Ende die das machen, die letztlich Angst vor dem Wähler haben bei der nächsten Wahl und deshalb ihre Klientel nicht verschrecken wollen.
Wer denn sonst?
Ja, ich will mal ein Beispiel nennen. Warum keinen runden Tisch zu den großen Themen, zum Beispiel eben zur Bürokratie, zur Zuwanderung, zur Sicherheit, zur Wirtschaft und auch noch zum Klima. Zu den 5 großen Themen, runde Tische, wo man die gesellschaftlichen Gruppen zusammenruft. Ich glaube, dass das Narrativ in der Bevölkerung mittlerweile verstanden wird. Jetzt gilt's. Wir haben eine Situation, die hatten wir so noch nicht. Und wenn jetzt nicht sich was ändert, dann werden wir in 4 Jahren möglicherweise das erleben, was wir drüben erleben.
Ja, wird noch kurz Michael Thumann fragen. Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, da entsteht gerade, weil plötzlich keine Gesetzmäßigkeiten mehr gelten, scheinbar, die uns allen so vertraut sind? Das ist der Grund, warum da eine völlig neue Weltordnung entsteht. Und was ist das für eine Weltordnung? Wer tut sich da mit wem zusammen?
Ich glaube, das geht sehr stark um Persönlichkeiten. Und deshalb diskutiert man jetzt eben auch, soll Donald Trump eine dritte Amtszeit haben? Das kennt man in autokratischen Systemen sehr gut, weil in den 20 Jahren Putin ging es die ganze Zeit darum, wie dreht und manipuliert und erneuert man die Verfassung so, dass es immer wieder für die Verlängerung von Putins Amtszeit ging, jetzt möglicherweise bis 2036. Mhm. Und das kann man dann auch noch, je nach körperlichem Zustand des Herrn, noch ins Unendliche verlängern, womöglich. Die Doktoren arbeiten dran. Aber das Wichtige ist, dass tatsächlich um diese Person sich sehr viel gruppiert. Und dann gibt es natürlich, was die Weltordnung angeht, die beziehen sich wiederum aufeinander und schauen sich natürlich sehr eng an.
Das heißt, über wen reden wir da? Über Putin, Trump, Xi, Modi,
Erdogan, Orban. Orban sozusagen als Brückenkopf in Europa. Netanyahu wächst in die Gruppe rein. Netanyahu wird jetzt von Orban eingeladen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des ICC vor, aber das macht Orban jetzt. Das heißt also, man hilft sich einerseits gegenseitig. Man guckt genau, was der andere macht. Man guckt sich die Methoden ab. Mhm. Und diese Art von Allianz der Autokraten ist insoweit eine auf Persönlichkeit basiert. Das hat mit nationalen Interessen überhaupt nichts mehr zu tun. Und das ist auch das Verrückte, weil hier die nationalen Interessen eigentlich beiseite gewischt werden, um den persönlichen Interessen von Herrschaften, von Herrschaft und von Herrschern den Weg zu bahnen. Mhm. Und darin helfen die sich gegenseitig, um an der Macht zu bleiben. Und das Interessante war jetzt auch, sie ist noch gar nicht an der Macht bei Marine Le Pen. Das Urteil in Frankreich, dass sie nun zur nächsten Präsidentschaftswahl nicht antreten darf, vorbehaltlich der Berufung. Da kamen sofort Proteste aus Moskau, Washington, Ungarn. Das heißt also, auch da hält man hält gewissermaßen vorauseilend schon zusammen.
Weil man aber ja auch weiß und erkennt, dass man an der Macht bleiben muss und die anderen auch an der Macht bleiben sollen, weil man ja Angst haben muss, wenn man irgendwann mal abgewählt ist, dass man dann verklagt wird und dass man dann eben nicht passt.
Michael Thumann sagte gerade was Interessantes. Das macht man dann, und das ist das Neue sozusagen, im Zweifel gegen nationale Interessen. Zölle. Mhm. Herr Steinbrück, das ist doch eindeutig gegen nationales Interesse der Amerikaner.
Ist völlig bescheuert.
So, und warum macht man es dann?
Er weiß genau, dass er für diese Zollpolitik in weiten Teilen der Beschäftigten im amerikanischen Industriebereich Zustimmung hat. Dort wird das empfunden als Schutz der Arbeitsplätze. Dort wird das empfunden in der Tat als America First. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass 75% derjenigen, die in den klassischen Industriebranchen in den USA tätig sind, diese Zollpolitik begrüßen, keinerlei Vorstellung darüber haben, auch keine Aufklärung darüber erfahren, dass es eine irrsinnige Selbstbeschädigung ist, dass nach Lage der Dinge im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen von ihm, Steuersenkungen, Anführungszeichen Zurückweisung von Arbeitskräften mit Migrationshintergrund, eine inflationäre Entwicklung droht. Mhm. Das ist übrigens etwas, was ihn am ehesten bremst, wenn Sie mich fragen. Das, was ihn limitieren und eingrenzen könnte, ist im Augenblick keine demokratische Partei, ist nicht der Kongress, sind nicht Medien, sondern es sind die Aktien- und Anleihemärkte. Und es sind vor allen Dingen, wenn die Zinsen steigen sollten, sind es die irrsinnigen amerikanischen Pensionsfonds, die ihre Anlagen dahin schmelzen sehen. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich den Eindruck habe, dass der Zuspruch, den er gerade von den Tech-Magnaten hat, in dem Augenblick weiter bröckelt, wo die ihre Börsenkapitalisierung ihrer Unternehmen weiter in den Keller gehen sehen. Also da, glaube ich, ist am ehesten der Zeitpunkt, nicht durch ein besonderes externes Ereignis, so tragisch es sein mag, sondern es sind die Anleihe- und Finanzmärkte und es ist die Rolle, die wirtschaftlich Pensionskassen spielen und vor allen Dingen, wie bei den Wahlen, die Inflationsentwicklung in dem Augenblick, wo die amerikanische Zentralbank die Zinsen deutlich erhöht und das vor dem Hintergrund, dass die private Verschuldung in den USA ein sehr viel größeres Gewicht hat als bei uns und schon die Demokraten wahrscheinlich die Wahlen deshalb deutlich verloren oder nicht deutlich, aber verloren haben, weil die Zinspolitik und der Druck auf die Verschuldung so groß gewesen ist. Das ist, glaube ich, der größte Punkt, wo er eventuell scheitern könnte.
Diskutieren wir gleich weiter. Vielleicht, weil es wirklich interessant ist, einmal kurz mal reinhören, wie krude er das eingeführt hat, was sozusagen die politische Verkaufe war, wie er das gemacht hat. Und da geht es dann um die ganz großen Dinge und am Ende auch um Zölle. Wir schauen mal kurz rein.
Ich sage immer, dass Zölle für mich das schönste Wort im Wörterbuch sind. Dann wurde ich von den Fake News zurechtgewiesen. Sie sagten, was ist mit Liebe, Religion, Gott? Ich sagte, ich stimme zu. Lasst uns Gott an die erste und Religion an die zweite Stelle setzen. Liebe müssen wir wohl an die dritte Stelle setzen. Und dann kommt Zölle. Weil Zölle uns verdammt reich machen werden. Die werden die Unternehmen unseres Landes zurückbringen, die uns verlassen haben.
So, also erste Stelle Gott, Religion, Liebe auf Platz 3, aber dann schon Zölle.
Ja.
Werden sie Amerika reich machen? Was ist die Idee dahinter, Frau Weidenfeld?
Nee, die werden Amerika nicht reich machen. Also es gibt ein paar volkswirtschaftliche Berechnungen, die sagen, er bräuchte ungefähr mindestens 2 Billionen Einnahmen aus Zöllen. Und dann müssten die Zölle schon 50% auf alles sein, damit das eben überhaupt ansatzweise volkswirtschaftlich das einlöst, was er verspricht. Mhm. Nämlich keine Steuern mehr, wir finanzieren den Staat nur noch über Zölle. Das wird nicht funktionieren.
Das ist die Idee, ja?
Ja, also die Idee...
Wir generieren einen wesentlichen Teil der Staatseinnahmen über Zölle.
Nicht keine Steuern mehr, sondern er will die Steuersenkung, die er damals eingeführt hat, die will er fortschreiben. Und das kostet ihn mindestens 1 bis 2 Billionen über 10 Jahre, wenn er es fortschreiben will. Und dann, da will er das Geld aus den Strafzöllen herholen.
Ja? Und die zweite Idee dazu ist, und die kommt von einem Ökonomen, der sehr berühmt ist in den USA, Arthur Laffer, der sagt eben einfach, die Amerikaner können im Gegensatz zu den Europäern Zölle ganz schnell verhängen und ganz schnell wieder wegnehmen, weil das ja der Präsident tut. Es tut ja nicht das Parlament. In Europa macht es die Europäische Kommission. Die braucht ein Improvement vom Europäischen Rat. Die braucht irgendwie viel, viel längere Zeit. Die kann eben nicht so schnell rauf und runter mit den Zöllen, wie das die Amerikaner können. Und deshalb sagt Herr Laffer, also Zölle sind schlecht, sagt er. Und der ist Berater von Herrn Trump. Aber er sagt, in diesem Fall sind sie vielleicht doch nicht so schlecht, weil der Präsident damit eben einfach irrsinnig viel Verhandlungsmasse hat, die er praktisch aus dem Nichts erschaffen und dann auch wieder wegnehmen kann, wenn sie ihm nicht mehr passt. Und eben, wir haben eben über Unsicherheit gesprochen als Prinzip. Mhm. Also ich sähe Unrat, wo ich kann, verunsichere alle meine Partner und bringe sie dann in eine Position, wo sie mir Angebote machen müssen. Und wenn ich dann noch, wie Herr Steinbrück ja sagt, die Zustimmung von den Industriearbeitern im Land habe, die sagen, prima, meine Arbeitsplätze sind gesichert und es kommen auch noch welche zurück. Und ich habe gleichzeitig eben so ganz viele Bälle in der Luft, mit denen ich umgehen kann, meinen eigentlichen Freunden gegenüber, dann ist es eine Position, die nicht so schlecht ist, wie sie auf den ersten Blick klingt. Volkswirtschaftlich ist sie verheerend.
Gerade die Industriearbeiter, der Stahlarbeiter oder der Autobauer in Ohio oder wo auch immer, die Leute, um die es dann auch wirklich geht, die ihn wählen, der zahlt doch dann für das Auto, für das deutsche Auto oder was auch immer, also zahlt er deutlich mehr Geld als vorher.
Es gibt ein doppeltes Problem. Das eine ist, dass die Preise natürlich steigen werden in den USA. Tatsächlich gibt es Berechnungen, dass es für eine Familie, mittelständische Familie, im Jahr etwa $4,000 an Mehrausgaben oder an weniger Einnahmen, sagen wir mal, am Ende bedeutet. Das fehlt denen. In den unteren Einkommensgruppen ist es sogar so, dass es anteilmäßig viel härter ins Kontor schlägt als bei den Reicheren in den USA. Das heißt, er schädigt eigentlich seine Kernklientel dadurch, durch die höheren Preise. Jetzt kommt noch eins dazu, dass die Unternehmen, die höheren Preise ja zahlen, die Einfuhrzölle werden ja nicht von den Unternehmen in Deutschland oder anderswo bezahlt, sondern die werden von denen, die die Einführung machen, in den USA bezahlt. Die kommen teilweise in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Also da sind Unternehmen, die jetzt Rechnungen dann bekommen, wo sie 40.000 bis zu mehreren Millionen dann zahlen müssen für das, was sie dringend brauchen, um zum Beispiel amerikanische Autos zu fertigen. US-Autos werden zu 40% aus Teilen gefertigt, die in anderen Ländern hergestellt werden. Wenn auf die Zölle kommen, was er jetzt gemacht hat,
wird das
nicht nur das Auto teurer, sondern es wird für das Unternehmen insgesamt teurer. Das könnte Arbeitsplätze kosten.
Es sei denn, ich verlagere dann meine Arbeitsplätze dahin. Und das ist ja die Wette, die der Präsident macht.
Ja,
also er sagt halt eben, es gibt deutsche Zulieferer, haben allesamt große Fertigungsstätten in den USA. Dann werden sie da eben noch mehr einstellen und noch mehr produzieren. Dann gibt es noch mehr Industriearbeitsplätze in den USA und weniger halt in Europa. Das ist ihm egal. Nicht? Also die Wette ist ja nicht irrational.
Jetzt komme ich mit der Geschichte um die Ecke, wenn ich darf, mal ganz kurz. Also bisher, wenn Amerika das gemacht hat, im Höchststand, das war in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat das erheblich zur Depression, zur Great Depression im Land beigetragen mit hoher Arbeitslosigkeit. Einer, der ein Champion davon war und der ein großes Vorbild für Donald Trump ist, William McKinley, das war der Präsident 1897 bis 1901. Der hat Strafzölle massiv als Kongressabgeordneter durchgebracht.
Genau, wichtig, ne? Als Kongressabgeordneter.
Als Kongressabgeordneter noch. Hat massiv dadurch auch die Depression im Land befördert. 18,9% Arbeitslosigkeit damals. Mhm. Und als er dann Präsident war, hat er in öffentlichen Reden klargemacht, das war dumm, das war Blödsinn. Wir brauchen eine faire Handelspolitik auf Augenhöhe, weil nur die allen hilft, statt uns selber zu schaden.
Trump hat ja in seiner ersten Amtszeit schon mit Zöllen operiert und alle Erwartungen sind widerlegt worden. Ja. Das heißt, er hat eigentlich den Test längst hinter sich und er handelt gegen jede Einsicht und wiederholt das Ganze nur noch mal im größeren Maßstab. Insofern kann ich die positiven Seiten, die Frau Weidenfeld beschreibt, vor dem Hintergrund der Empirie seiner ersten Amtszeit überhaupt nicht sehen und bestätigen. Es ist, wie man früher gesagt hat, es ist reine Voodoo-Ökonomie, die er betreibt. Und das Schlimme ist, dass er damit natürlich möglicherweise eine Art Eskalation auslöst, auch von Abwehrzöllen anderer Länder, die weltweit zu einem wirklichen wirtschaftlichen Einbruch führen können. Und welches Land mag davon mit am meisten beeinträchtigt sein? Das nämlich das Land, das eine hohe Exportrate hat. Und das ist die Bundesrepublik Deutschland, ohnehin in einem nicht ganz leichten oder guten Zustand mit Blick auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit.
So, wir sind uns einig, wir sind alle Freihändler. Also das ist, glaube ich, schon...
Ich habe Sie nicht missverstanden.
Gut.
Lass uns das einmal kurz sozusagen aufteilen. Einmal die Frage nach der Konsequenz, also wie sollten wir darauf reagieren, was bedeutet das? Aber zunächst mal das, was Sie auch gerade beschrieben haben, diese Idee, die ja politisch total verfängt. Ihr kommt ins Land, ihr schafft hier die Arbeitsplätze und dann keine Zölle. Dann läuft das für euch. Kann diese Wette aufgehen, Herr Steinbrück?
Ich glaube nicht, dass so schnell solche Verlagerungen stattfinden. Das sagt sich natürlich leichter, aber versuchen Sie mal, Zulieferindustrie so einfach von mir aus von Mexiko oder von Kanada zu verlagern in die USA. Es wird Ansätze geben. Ich glaube, die Gesamtrechnung ist trotzdem fatal und die Hoffnungen, die sich damit verbinden, sind, wie man im Englischen sagen würde, wishful thinking. Und ich kann auch nicht verstehen, dass gestandene Ökonomen wie Herr Leffer eben quasi ihre Expertise dafür leihen, eine solche völlig unsinnige und selbstbeschädigende Politik zu betreiben. Ich sehe da mit Blick auf die weltweite Entwicklung hohe Gefahren. Wir sind ohnehin in einer Situation...
Genau, was kann da passieren?
Naja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es zunehmend eine neue Blockbildung geben kann. Nicht mehr in einer ideologischen Systemkonkurrenz, aber eine Kategorie stramm autoritärer Staaten. Ich glaube, Ann Applebaum redet von einer Achse der Autoritären gegenüber dem, was
Historikerin,
wir
berühmte Historikerin, hat gerade ein super interessantes Buch gemacht.
Was wir bisher als den globalen Westen bezeichnet haben, der ja fragmentierter ist und gerade von Trump ziemlich stark hinterfragt wird. Und dass darüber sich bisher die Beschleunigung und Intensivierung von weltweiten Handelsbeziehungen über Grenzen hinweg, Landesgrenzen genauso wie Systemgrenzen, dass sich das zurückzieht in diese jeweiligen Blöcke hinein. Und damit sind natürlich betroffen sowohl Zulieferbeziehungen wie Handelsbeziehungen. Und das wird in meinen Augen nicht zu einer Reglobalisierung führen, aber zu einer tendenziellen Deglobalisierung. Und das wird Deutschland treffen.
Das glaube ich eben nicht.
Das glauben Sie nicht?
Nee. Ich glaube.
Also welchen Teil glauben Sie nicht? Der mit der Deglobalisierung?
Ich glaube nicht, dass es dass Herr Trumps Verhalten dazu führt, dass die ganze Welt sich vom Welthandel abkehrt und isolationistisch und protektionistisch wird. Was man im Moment sieht, ist doch viel eher, es gibt Handelsabkommen Europa mit Lateinamerika. Ja. Das wird jetzt irgendwann unterzeichnet.
Mercosur, darüber reden wir. Ja.
Europa möchte in diesem Jahr, und das hat es jahrelang verschleppt und nicht gemacht, möchte in diesem Jahr ein Handelsabkommen mit Indien schließen. Ja. Jahrelang haben die Europäer die Nase hochgehabt und haben gesagt, das brauchen wir nicht so dringend, wir verhandeln erstmal die Standards. Jetzt sieht es so aus, als würde es so kommen. China, Japan, Korea haben gestern darüber gesprochen, dass man intensiver miteinander handeln wird. Es wird schwieriger, Herr Steinbrück. Ich bin total bei Ihnen und der Freihandel wäre die beste Idee und eine Welthandelsordnung, die alle akzeptieren, wäre das Allerbeste. Die Zeiten sind vorbei. Aber wir sehen übrigens auch in Afrika, die afrikanische Freihandelszone ist auf einmal wieder ein Thema, was sie jahrelang nicht mehr war. Also insofern, es gibt sehr, sehr viele Länder, Kanada, Australien, sehr, sehr viele Länder, die im Moment sich besinnen und sehen, wie wichtig freier Handel ist. Europa gehört dazu. Und das ist auch eine Reaktion auf Herrn Trump.
Und übereinstimmendes Merkmal, Amerika spielt keine Rolle bei all diesen Geschichten gerade. Und der lachende Dritte könnte am Ende dann China tatsächlich sein. Schmeiß mal etwas hier in die Runde aus den 60er Jahren. Das nannte sich Hühnersteuer. Da haben die Europäer tatsächlich, oder die Deutschen namentlich, damals tatsächlich einen Hühnerzoll verhängt. Also Hähnchenfleisch aus den USA wollte man nicht haben. Da wurde dies verhängt. Und dann haben die Amerikaner tatsächlich Vergeltung geübt und haben 25% auf Kleinlastwagen und Transporter verhängt. Speziell Volkswagen war davon betroffen.
Das war die Rede vom Hähnchenkrieg.
Der Hähnchenkrieg damals. Und diese 25% Schutzzölle quasi haben so eine Art Gehege rund um die amerikanische Autoindustrie gebaut. Und die haben dann fleißig SUVs, Kleintransporter, all diese Pickup-Trucks und so weiter gebaut. Sind da auch ziemlich gut drin. Das Problem ist, die können nur noch das. 4/5 der amerikanischen Autos sind genau diese Fahrzeuge eben nicht die normalen kleinen und Mittelklassewagen.
Das ist interessant.
So, und wenn wir das jetzt hier übertragen, wird hier Folgendes passieren, dass in diesem Segment kleine, mittlere Fahrzeuge und der Trend geht weltweit eher dahin und Elektrofahrzeuge, Amerika gar keine Rolle mehr spielt, aber China. Mit der Kapazität, die es derzeit hat.
Also mit dem Hühnchenkrieg ist ironisch, zumal Amerika gerade weltweit auf der Suche nach Eiern ist. Ja, schließt sich da an dem Punkt der Kreis. Herr Thumann,
Sie wollten gar nicht, ob das so ein Widerspruch sein muss. Einerseits die Handelsblöcke und Amerika, das die Schotten dicht macht. Weil ich glaube nämlich, was wir derzeit sehen, ist eigentlich eine Gleichzeitigkeit von Ländern, die versuchen, untereinander halt Handel zu treiben und Blöcke zu bilden. Und das sieht man eben auch am Beispiel China, das sich ja versucht, ganz aktiv in Asien und speziell auch mit Russland zusammen Handelsblöcke zu bilden, in die dann aber von außen wieder keiner reinkommt. Und im Grunde genommen dann wir mit der EU, und deshalb gilt es auch, sie zu hegen und zu pflegen, weil das ist halt der Ausgangspunkt, den wir haben. Wir werden ja nicht im nationalen, hoffentlich nie im nationalen Bereich nur handeln müssen, sondern wir haben wenigstens die EU. Und die kann dann wiederum Handelsbeziehungen mit einzelnen anderen Blöcken schließen. Aber ich glaube, wir gehen schon auf eine Art Blockstruktur weg von diesem globalen freien Handel. Eine Ära, die ja auch längst vorbei ist. Nur wir müssen halt sehen, dass wir mit in dieser Blockstruktur tatsächlich dann auch mit den anderen konkurrieren können.
Genau, was ist die richtige Antwort darauf? Ein langjähriger Freund von Peer Steinbrück, ein gewisser Sigmar Gabriel, Ihnen bestens bekannt, sagt, die richtige Antwort auf Trumps Autozölle, keine Gegenzölle aus der EU, sondern, da sehen wir das, alle Zölle auf Autos auf null. Mhm. Und er weist in dem Zusammenhang darauf hin, wenn die EU 10% Zölle auf amerikanische Autos erhebt und die Amerikaner umgekehrt nur 2, dann hat Trump recht. Also die Konsequenz daraus, alle Zölle weg. Er glaubt offenbar, das könnte sozusagen dazu führen, dass jemand wie Trump sagt, ja gut, dann machen wir das so. Einfach alles weg. Woher kommt das eigentlich historisch, dass Amerikaner 10% auf europäische Autos zahlen und wir nur 2 auf amerikanische?
Das kann ich Ihnen nicht erklären. So gut kenne ich die Entwicklungsgeschichte
nicht.
Gibt's da
keine
Mir fällt dazu nichts ein. Ich habe eine gewisse Sympathie für die Haltung dessen, was Sigmar Gabriel, Trump gesagt hat, Sigmar Gabriel gesagt hat, nach dem Motto, machen wir nicht dasselbe wie Trump, sondern halten unsere Grundsätze mit Blick auf einen freien Handel und möglichst zollfreien oder weitestgehend zollfreien Handel aufrecht. Auf der anderen Seite muss man wissen, das signalisiert natürlich Trump eine gewisse Schwäche.
Ja.
Und was der gar nicht, was der immer ausnutzen wird, ist die Schwäche. Das heißt, keine relevante, jedenfalls nachhaltige Antwort darauf zu bekommen, ist das Gegenargument, das eine Entscheidung darüber sehr schwer macht, jedenfalls auf der EU-Ebene. Dass wir unsere Fühler ausstrecken müssen, wie Sie ganz richtig gesagt haben, Mercosur, südamerikanische Staaten, Südafrika, ja auch Usbekistan, wo, glaube ich, eine EU-Kommission jetzt auch gerade vertreten gewesen ist, unabweisbar richtig. Mhm. Ich halte nur fest, das weltweite Muster des Handels ändert sich. Wir haben eine lange Phase gehabt der Geoökonomie, die darauf hinauslief unter dem Stichwort der Globalisierung, der Intensivierung, Beschleunigung von Handel. Was wir jetzt erleben, ist eine Revitalisierung der Geopolitik. Und Geopolitik heißt, dass zunehmend wichtige Länder dazu übergehen, ihre Handelspolitik, ihre Technologiepolitik, ihre Rohstoffsicherung nationalen Interessen unterzuordnen. Das haben die Chinesen immer gemacht und werden es auch fortsetzen. Das haben die Amerikaner begonnen mit dem Inflation Reduction Act, mit dem Chips and Science Act. Mhm. Die EU-Kommission macht es auch. Also zunehmend hat sich dieses Paradigma der Ökonomik durchgesetzt, was in meinen Augen tendenziell einer Weiterentwicklung der globalen Handelsbeziehungen natürlich durchaus entgegenwirkt. Erst recht, wenn sich die Welt neu aufteilt in eine autoritäre Achse und weiterhin in einen sogenannten globalen Westen und damit bestimmte Handelsbeziehungen doch auseinandergerissen werden.
Wobei ich glaube, wir hatten ja diese Deglobalisierung schon vorher. Die gibt es ja praktisch seit der Finanzkrise. Nimmt der Welthandel ab, wird er langsamer, es wird weniger gehandelt, es wird mehr in bestimmten Regionen gehandelt. Und dann mit Corona haben wir ja dann eben auch gesehen, warum eine bestimmte Art der Globalisierung eben auch riskant ist.
Wo die weiche Flanke ist.
Weil eben die Lieferketten reißen können, weil wir nicht sicher sein können, dass wir Masken kaufen können, wenn wir Masken brauchen, dass wir nicht sicher sein können, ob wir Impfstoffe kriegen oder Medikamente, wenn wir sie brauchen. Und auch da ist ja mit vielen auch guten Argumenten gesagt worden, wir müssen unsere Lieferketten resilienter, also widerstandsfähiger machen. Widerstandsfähiger heißt eben auch, einen Teil zurück in Europa haben. Und es heißt eben auch insgesamt teurer mit kleineren Chargen handeln. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich mit sehr hoher Intensität und hoher Dramatik bei Halbleitern diskutieren, wenn es um China und Taiwan geht.
Dass Dinge insgesamt und prinzipiell auch teurer werden und schwieriger zu beschaffen. Müssen wir nicht trotzdem einmal an dem Punkt einmal sagen, wenn das so ist, wenn Globalisierung, wenn Freihandel uns insbesondere in Deutschland sehr viel Wohlstand gebracht hat und der Welt sehr viel Wohlstand gebracht hat und den Chinesen dabei geholfen hat, 600 Millionen Menschen aus bitterster Armut zu holen. Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Muss man sich dann nicht trotzdem die Frage stellen, wie kann es dann sein, Stichwort auch Amerika, dass die Leute trotzdem, obwohl sie spüren, dass es teurer wird, dass es schwieriger wird, trotzdem diese Politik befürworten, weil im Zuge dieser Globalisierung, wir beschreiben das jetzt sehr positiv und sagen, das hat Wohlstand geschaffen, natürlich unglaublich viele einfache Arbeiter in Ohio, der Stahlarbeiter, viele einfach auf der Strecke geblieben sind. Und weil es die Ungleichheit auf der Welt auf eine Art und Weise dann auch die Diskrepanz zwischen Arm und Reich befördert hat, wie wir sie so noch nicht hatten. Das heißt, müssen wir auch da nicht hinschauen und uns fragen, wo ist der Fehler im System? Was müssen wir politisch für eine Antwort geben, um das zu beseitigen?
Das ist übrigens das, was der Chef von BlackRock, der größten Kapitalanlagegesellschaft, in seinem neuen Jahresbrief geschrieben hat, dass eben der Wohlstand durch die Globalisierung nicht fair zugänglich war für alle.
Du kennst das aus deinen Reportagen.
Ja. Marco Milanovic schreibt das ja für Industriearbeiter.
Und du siehst halt, in den letzten 4 Jahren unter Joe Biden ist die Kehrtwende eingeleitet worden. Du kannst ja durchs Land fahren und siehst Gegenden in den USA, wo sie eigentlich das Richtige machen, nämlich in die Infrastruktur investieren, die Barrieren abschaffen, viel Geld in Industrie stecken, die Zukunftstechnologien befeuert, Halbleitertechnik, Batterien, Elektroautos, all das, Transformation zur Klimaneutralität, kann ein Jobprogramm, ein Konjunkturmotor sein. So haben wir es jedenfalls in den USA erlebt. Die Zahlen sind ja auch so. Das Dumme ist, die Leute haben es nicht verstanden, weil die Politik nicht das Narrativ überzeugend in die Gesellschaft tragen
konnte. Und auch, weil sie es im
Portemonnaie merken, ne? Weil die Preise so hoch waren. So. Und jetzt merkst du das interessanterweise auch. Also ich glaube, es ist zu früh, dass sich die große Widerstandsbewegung in Amerika jetzt schon sammelt. Mhm. Aber du siehst in den Umfragen jetzt vom letzten Wochenende zum Beispiel, dass die Leute sagen, der kümmert sich viel zu viel um das Thema Strafzölle. Der soll sich viel mehr um das Thema hohe Preise kümmern. Und das Verrückte ist ja, durch die hohen Strafzölle wird er die Preise ja eher noch weiter in die Höhe treiben. Also der Grundstein ist gelegt, dass die Leute jetzt merken, dass er sie verladen hat ein Stück weit, wenn er diese Politik wirklich so umsetzen soll.
Herr Steinbrück, mit Blick auf Deutschland, auch mit Blick auf die SPD, da ist man ja, glaube ich, auf der Spur sozusagen eines der Gründe, warum deutsche Politik und auch Sozialdemokratie in dem Zustand ist, in dem sie ist, im Sinne von, da gibt es eine riesige Enttäuschung. Bei Leuten, die durch diese Globalisierung, dadurch, dass wir das immer weiter auf die Spitze getrieben haben, das Gefühl haben, es geht unfair zu, es ist ungerecht, wir bleiben auf der Strecke. Wir erleben nur, dass alles immer teurer wird, aber halt nichts besser für mich.
Ja, denn man wird zugeben müssen, es hat über diese Globalisierung natürlich Verlierer gegeben.
Ja.
Und es gibt tatsächliche, aber es gibt auch gefühlte Abstiegsängste.
Ja.
Über eine beschleunigte Entwicklung, auch über technologische, fast revolutionäre Schritte. KI ist dafür ein Beispiel, Digitalisierung. Das spielt eine Rolle. Aber in meinen Augen ist das eine Facette, warum Mitte-Links-Parteien nicht nur in Deutschland, sondern in Europa erheblich unter Druck gekommen sind. Das Thema Migration spielt dabei eine enorme Rolle. Das Gefühl der Überfremdung, dass ich meine Beheimatung
Kontrollverlust.
Dann sind wir bei der Fragestellung, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, dass der Staat nicht mehr handlungs- und funktionsfähig ist. Mhm. Bezogen auf ganz naheliegende Fragen, wenn die Eltern die Schulen ihrer Kinder besuchen und wie die aussehen. Mit Blick auf das notwendige Personal, mit Blick auf den Pflegebereich, mit Blick auf die Infrastruktur, mit Blick auf die Verspätung der Bahn, mit Blick auf lange Beantragungswege bei Behörden, bei kommunalen Behörden, mit Blick auf den Wirrwarr insbesondere einer überkomplexen Sozialstaatsstruktur. Das alles hat dazu geführt, dass die Menschen den Eindruck haben, dieses Staatswesen funktioniert nicht mehr so, wie ich es eigentlich in Anspruch nehmen dürfte.
Und ist das?
Und das ist einer der Gründe, warum insbesondere mit den Linksparteien, wie ich glaube, doch in den letzten Jahren mit einer kurzen, von der SPD vielleicht etwas missverstandenen Aufhellung 2021 in Schwierigkeiten gekommen sind.
Und ist das das Einfallstor, Herr Thumann, um zum großen Themenkomplex Russland zu kommen, das Einfallstor für Leute wie Putin, die dann so verächtlich von Gay-Europa sprechen, von diesen verweichlichten Gesellschaften, wo jede Minderheit ihre Rechte durchsetzen darf und kann und so weiter, die man ganz leicht erschrecken kann, indem man ihnen über Belarus arme Afrikaner ins Land schickt und so weiter und dadurch sozusagen diesen sozialen Unfrieden stiften kann, der Leuten wie ihm dann hilft.
Absolut. Putin ist ja auch ähnlich wie Trump und vielleicht noch viel mehr so ein Diagnostiker der Schwäche. Der schaut sich ganz genau an, welche Probleme in Europa, übrigens ganz speziell Deutschland, immer wieder Deutschland ist ja Ziel russischer sowohl Propagandaangriffe, der Propagandadarstellung im eigenen Land. Was läuft bei uns schief? Und man kann im russischen Fernsehen eben sehen, sobald bei uns ein Zug erheblich verspätet ist, da ist das russische Fernsehen schon dabei. Die haben es mitbekommen. Das heißt also, sie stehen überall da, wo in irgendeiner Form Menschen sich aufregen, wo sie Menschen abpassen können und entsprechend bei uns den Unwillen und die Zwietracht weiter säen. Und das heißt, die Spaltung, die es gibt, zu vertiefen. Und ein ganz großes Operationsfeld sind natürlich auch unsere innerdeutschen Missverständnisse, das Unwohlsein der Ostdeutschen, die Erinnerung, was war vor 30 Jahren, was ist da schiefgelaufen. Das wird in Moskau
die
ganz stark.
Die soziale Frage, die Frage nach den
soziale Frage, aber eben auch die Frage, inwieweit Ostdeutschland irgendwie zu kurz gekommen sein könnte. Oder das wird in Moskau wird das einerseits reflektiert und dann wiederum aber auch über die entsprechenden Propagandakanäle nach Deutschland gebracht, durch häufig auch über Telegram natürlich diesen Kanal. Es gibt eine regelrechte Ostalgie in Moskau. Es laufen dort Serien, Filme über die DDR und es auch die Darstellung der DDR. Mhm. Wie schön dieser beste deutsche Staat. Ich zitiere hier einen wichtigen Deutschlandkenner in Moskau. Der beste deutsche Staat aller Zeiten. Wie schön der war. Das heißt also, und wie gesagt, einerseits fürs eigene russische Publikum und dann wiederum für den Reexport nach Deutschland. Und immer mit dem Ziel Spaltung, Unzufriedenheit und natürlich immer wieder die Förderung einer und derselben Partei, nämlich der AfD.
Das heißt, du kannst sozusagen dieses Gefühl der Unzufriedenheit, das durch Globalisierung und all die Verwerfungen, die wir gerade sehen, dann systematisch befeuern. Nach dem Motto, kommt zurück in die gute alte Zeit, die so gut möglicherweise gar nicht war. Wie schaut man denn in Moskau auf das, was gerade in Amerika passiert? Wie beobachten die dieses Chaos? Mit Häme, mit Genugtuung? Wie begleiten die das?
Ja, erstmal mit ganz viel Champagner, weil sie konnten sich gar nicht...
Im Zweifel Krimsekt.
Ja, im Zweifel Krimsekt, den neu errungenen. Und weil man sich eben wirklich freute darüber, dass Trump erstens alle ihre Narrative übernahm, alle Erzählungen über die Ukraine, die Putin schon immer erzählt hatte. Und dass sobald ein, wie Steve Witkoff, der US-Verhandler, dann nach Moskau kommt, dann auch im Grunde genommen danach auftritt wie Putins Pressesprecher und dasselbe erzählt. Mittlerweile, wir sind ja jetzt wieder ein paar Wochen weiter und auch ein paar Wochen in zähen Verhandlungen, ist es so, dass Putin, und das ist ja Trump nun auch gedämmert, dass Putin offenbar nicht schnell zum Frieden und noch nicht mal zum Waffenstillstand kommen möchte, weil er ja noch einiges vorhat in der Ukraine und im erweiterten Europa. Das, und Trump eben entsprechend sagte, ich bin nun aber schwer erzürnt.
Ich bin angepisst.
Und, ja, das hat er gesagt. Ja. So, es floss mir nicht von der Zunge. Ja. Auf jeden Fall hat das auch wiederum und die Androhung von möglichen Strafzöllen gegen Länder, die russisches Öl importieren.
Was übrigens idiotisch ist, weil die USA kaum oder gar nicht russisches Öl importieren.
Ja, ne? Richtig. Das wären sozusagen Zölle gegen
Drittländer.
Aber das
geht dann über Sekundärzölle, ne?
Ja,
das wäre genau. Die Idee. Ne? Was soll das sein?
Gegen Länder, die russisches Öl importieren, wollen Indien. Die USA dann wiederum Zölle erheben. Und das bis zu 500%. Wie das im Detail aussehen soll, kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
Der ehemalige Finanzminister winkt müde ab.
Genau, die Drohung jedenfalls reicht, dass man in Moskau jetzt von Trump auch schon in der öffentlichen Darstellung so ein bisschen wieder abrückt und sagt, naja, was der so vorhat, wichtig ist für uns, wir sind in einer Allianz mit China und mit Trump wollen wir mal sehen. Und das Entscheidende wird jetzt sein in den nächsten Wochen, ob sich Trump tatsächlich am Ende überzeugen lässt, dass Putin eigentlich diesen Frieden nicht will oder ob er, wie oft er noch gegen die Wand laufen möchte in Moskau.
Also zumindest eine Sache ist jetzt klar. Derjenige, der diesen Frieden nicht möchte, der sitzt deutlich in Moskau und nicht in Kiew. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle irgendwie verstanden. Wie gefährlich kann das werden, Herr Steinbrück? Sie sagen, Russland ist ein wirtschaftlicher Zwerg. BIP, glaube ich, so ähnlich wie Italien oder noch nicht mal.
Ja, oder alle Benelux-Staaten, ja.
So, das ist Russland, wirtschaftlich.
Ja.
Wow, ist nicht viel.
Nee.
Aber militärisch ein Riese.
Ja, Nuklearmacht, erster Rang. Bitte.
So, das heißt, muss man dann sagen, wenn es wirtschaftlich schon nicht läuft, dann braucht, ich glaube, Herr Thumann schreibt es so in seinem Buch, Putin macht seit 20 Jahren eine Sache. Es gibt immer diesen einen Krieg, den er am Köcheln hält, damit man sozusagen ablenken kann von innenpolitischen Problemen. Du brauchst immer den Feind von außen, damit klar ist, wir müssen jetzt zusammenstehen, es geht um alles, es geht um die Nation, wir werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen, weil du damit sehr gut ablenken kannst von deinen eigenen wirtschaftlichen Verwerfungen. Wie gefährlich kann das werden?
Ich würde es nicht naiv sehen, er hätte die Zustimmung weiter Teile der russischen Bevölkerung verloren, hat er nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei Wahlen demokratischen Musters in Westeuropa Präsident wiedergewählt werden würde. Er hat dafür gesorgt, dass über den Propagandaapparat das Feindbild des Westens immer eine Blaupause gewesen ist, um das sich alle versammeln konnten. Er hat es mit einer Bevölkerung zu tun, die wirklich sehr leidensfähig ist. Und er knüpft an russische Großmachtvisionen, die eigentlich kennzeichnen auch das Bestreben weiter Teile der russischen Bevölkerung immer gewesen sind. Er will die alte Sowjetunion nicht wiederherstellen, aber die alte Sowjetmacht, die würde er gerne wiederherstellen. Und das entspricht durchaus dem Selbstwertgefühl vieler Russen, auch unter dem Begriff des dritten Roms und dass wir gedemütigt worden sind und dass wir dieser Demütigung jetzt etwas entgegensetzen müssen und deshalb die fast imperialen oder historischen Obsessionen von Putin, wie ich glaube, in weiten Teilen der russischen Bevölkerung geteilt werden und damit auch eine Art Pflaster sind oder eine Art Kompensation dafür, dass es wirtschaftlich bergab geht.
Und wenn dieses Land, ich habe heute eine längeren Essay darüber gelesen, wenn man sagte, im Moment kann man das noch durch die Umstellung auf Kriegswirtschaft einigermaßen so simulieren, dass es aussieht, als würde es ganz gut laufen. Spätestens 2026 wird das irgendwann nicht mehr möglich sein. Da wird man dann die echten wirtschaftlichen Verwerfungen sehen. Und dann ist Russland wieder das, was es manchmal so genannt wurde, sowas wie Nigeria mit Schnee oder eine Tankstelle
Chinas.
Eine Tankstelle mit Schnee sozusagen. Im Grunde ein Rohstofflieferant, aber wirtschaftlich unbedeutend.
Ja, Helmut Schmidt hat das noch mal dramatischer. Der hat gesagt, der Obervolta mit Raketen. Atomwaffen.
Genau, so.
Ja, das wäre mir nie über den Mund gekommen.
Ich habe ja da Zweifel, aber ist eine andere Sache, werden wir gleich ausdiskutieren. Die Frage ist, Herr Steinbrück, nochmal, wie gefährlich kann das werden, wenn so ein Land mit diesen militärischen Fähigkeiten dann plötzlich wirtschaftlich richtig mit dem Rücken zur Wand steht, weil sich das, was da gerade passiert, auch Russland auf Dauer nicht leisten kann und nicht durchhalten kann.
Sie heben auf das Muster ab, dass häufig innenpolitische Schwierigkeiten und wirtschaftliche Schwierigkeiten kompensiert wurden durch Angriffe nach außen.
Genau.
Was es in der Geschichte gelegentlich gegeben hat, insbesondere auch in Europa. Mhm. Das würde ich nicht unterschätzen, aber umso wichtiger ist, dass Putin nicht nur widersprochen, sondern widerstanden wird. Und dann sind wir bei dem Kernelement, das uns beschäftigen muss, nämlich die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands in und mit Europa. Mir scheint die beste Garantie, dass er seine innenpolitischen Schwierigkeiten nicht ableitet in außenpolitische Aggression, dass dieses Europa sich darauf einstellen muss, seine Verteidigungsfähigkeiten deutlich zu verbessern. Ein Thema, das wir Deutschen lange ignoriert, lange ausgeblendet haben, wo die amerikanische Haltung nicht so ganz unverständlich ist, dass wir als Freerider, als Trittbrettfahrer lange von dem amerikanischen Schutzschirm profitiert haben, ohne uns selber entsprechend finanziell einzubringen. Die Zeiten sind vorbei.
Da waren wir mitbeteiligt an dieser falschen Einschätzung.
Ja.
Würden Sie sagen, dass auch insbesondere Ihre Partei da mitbeteiligt war?
Und das will ich gar nicht ausschließen.
Ich will daraus überhaupt keinen Vorwurf formulieren.
Ich habe damit keine Mühe.
Ja, ich will es nur einmal verstehen. Also wenn man das alles, Sie waren ja auch lange wirklich an entscheidender Stelle in politischer Verantwortung. Wenn man das dann so sieht, wenn man das dann so mitkriegt, wie sich das immer weiter in Richtung Autokratie entwickelt, bis es irgendwann endgültig ins Diktatorische kippt. Und trotzdem immer so tut, als wäre eigentlich alles in Ordnung, so nach dem Motto, wir müssen ein bisschen nett zu denen sein und dann wird das schon. Zu Putin.
Naja, das ist aber gar nicht so spezifisch nur in einer oder mehreren Parteien vertreten.
Deswegen sage ich, mach keinen Vorwurf daraus.
Nein, so habe ich es auch nicht verstanden. Es ist eine verbreitete Gemütslage gewesen, auch noch unter dem Eindruck der bemerkenswerten Rede von Putin im Deutschen Bundestag. Es ist die Vorstellung gewesen, dass wir in einer strategischen Partnerschaft landen, bis hin zu der vielleicht naiven Vorstellung, dass Russland sich in einer Art klassischer westlicher Demokratie entwickeln könnte. Es ist lange die Vorstellung gewesen, in der auch keine Partei plötzlich widerstanden hat, in dem Sinne, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass dieses Land doch ganz anders gepolt ist oder eine andere politische Genstruktur hat. Das ist uns nicht in den Sinn gekommen. Wir haben vielleicht auch die Ereignisse dann 2012 deutlich unterschätzt. Herr Thewissen weiß, wovon ich rede, mit Blick auf die damalige Präsidentschaftswahlen und erkennbaren Veränderungen von Putin. Wir haben 2014 nicht richtig wahrgenommen als den eigentlichen Beginn des Kollapses der europäischen Sicherheitsarchitektur. Einige haben davon gesprochen. Und die Besetzung von Teilen der Ostukraine. Einige haben damals übrigens das erste Mal von einer Zeitenwende geredet. Das heißt, die Zeitenwende in der Regierungserklärung von Scholz im Februar 2022 war gar nicht so originell, sondern einige wenige haben von dieser Zeitenwende vorher geredet. Das wollten wir aber nicht lernen.
Wenn man dann da sitzt, wenn man zusammensitzt, wenn man sozusagen vertraulich redet. Sie hatten nie diese Gespräche, dass man sagt, pass auf, das müssen wir im Blick haben. Was passiert da? Georgien, in Tschetschenien fing es ja schon an. Leichenpflastern den Weg dieses Mannes. Und das ist auch häufig beschrieben worden.
Packen Sie mich da an meine Eitelkeit, aber dann gebe ich dir mal nach. Ich kann mich erinnern, dass ich 2015 ein Buch veröffentlicht habe, in dem ich das analysiert habe.
Im Lichte von Nord Stream.
Nein, weniger von Nord Stream.
Also weil ich meine, 2014 ist Krim und dann machen wir 2015 richtig
Nord Stream. Damit kann ich nicht kokettieren, dass ich das da analysiert habe. Aber ich habe in diesem Buch, das im Frühjahr, glaube ich, 2015 erschien, sehr deutlich von diesem Kollaps der europäischen Sicherheitsarchitektur gesprochen oder geschrieben. Ich habe davon geredet, dass wir mit Blick auf unsere Verteidigungsfähigkeit mehr Anstrengungen unternehmen müssen. Das fand ich ganz die Resonanz. Mhm. Das stelle ich fest, ohne beleidigte Leberwurst. Aber es ist nicht so gewesen, dass es auch an anderen Stimmen gefehlt hat. Aber es war bequemer, sofort zu fahren wie bisher. Auch da spielt ein gewisses Trägheitsmoment eine Rolle.
Na, es gab ja auch dieses Bemühen, dass man redet, nicht? Das Normandie-Format, die Frage, kann man eine Aussöhnung oder ein Gesprächsformat zwischen der Ukraine und Russland etablieren, das möglicherweise funktioniert. Also wahrscheinlich, da haben sich alle viele Illusionen gemacht, aber es war ja verdienstvoll, der Versuch, dann weiter im Gespräch zu bleiben.
Tumann, heute, das Russland heute, das Sie erleben, als Sie sind einer der letzten westlichen Korrespondenten, die da arbeiten. Wie frei ist diese Arbeit? Auf was für eine Atmosphäre stoßen Sie da, treffen Sie da, wenn Sie sich in Russland umschauen und umhören?
Ja, die Arbeit ist von vielfältigen Einschränkungen, dass man halt häufig mit Politikern überhaupt nicht sprechen kann, dass man häufig zu Pressekonferenzen gar nicht erst eingeladen wird als Korrespondent aus einem unfreundlichen Land, so wie Deutschland genannt wird, dass man in kürzester Zeit ständig seine Akkreditierung verlängern muss und natürlich, dass man insgesamt aufpassen muss, dass man nicht in unangenehme Situationen gerät, wo man plötzlich von einem Polizisten festgehalten wird, der nicht weiß, was man mit so einem Korrespondenten macht, der aus einem unfreundlichen Land kommt, den nächsten anruft und der weiß auch nicht. Und der Dritte sagt, erst mal festhalten. Also das sind Dinge, wo man halt eben sehr umsichtig sein muss.
Erleben Sie das auch im Privaten, also wirklich Einschränkungen? Also die Bilder aus Amerika haben wir vorhin schon besprochen. Also Sie in Ihrem Zuhause, haben Sie das Gefühl, Sie sind da sicher?
Nein, absolut nicht. Ich denke einfach, dass ich zu Hause komplett transparent bin, beziehungsweise womöglich, dass man gefilmt wird in Hotelzimmern, wenn man in Russland unterwegs ist. Dass man natürlich, dass das Zimmer entsprechend präpariert ist, wenn man dorthin kommt. Dass man in einer Wohnung oder in der eigenen Wohnung halt eben tatsächlich damit rechnen muss, dass Leute, und das habe ich auch erlebt vor einiger Zeit, dass halt Leute in der Wohnung waren und dann auch Dinge hinterlassen haben.
In Ihrer Wohnung?
In der Wohnung, damit ich wusste, aha, da war jetzt jemand.
Was war da? Was stand da? Was war?
Da hat man einfach eine Tüte Kekse stehen lassen. Und die war nicht von mir und sie war aber auch nicht von der Concierge und sie war nicht vom Besitzer. Das heißt, also da war irgendjemand. Wer es war, darüber will ich nicht spekulieren, aber ich sollte wissen, es war jemand da, der nicht befugt ist. Und es gibt also vielerlei Einschüchterungsversuche, aber das ganz Entscheidende ist, dass sie verlängern bisher immer die Akkreditierung in meinem Fall und von diversen Korrespondenten. Bei einigen haben sie sie eben ganz gezielt entzogen. Und das sind Dinge, wo ich glaube auch dann entsprechend auch von deutscher Seite reagiert werden muss. Und das wird auch künftig mit den USA die Herausforderung sein. Was passiert eigentlich, wenn dann von deutscher Seite, von europäischer Seite Korrespondenten in Bedrängnis geraten? Soll die deutsche Seite dann entsprechend reagieren? Mhm. Das muss man sich schon vorher und heute genau überlegen. Und vielleicht noch ein Punkt zu dieser Frage im grundsätzlichen Umgang, weil ich ja glaube, dass wir uns tatsächlich in den letzten 20 Jahren immer wieder haben von Putin einseifen lassen und einfach auch deshalb, weil wir unter den warnenden Anzeichen und den schönen immer nur auf die schönen geschaut haben. Ich glaube, wir sollten von vornherein alles in den Blick nehmen und die Geschichte, speziell auch Deutschlands und deutscher Politiker mit Putin ist, dass man sich von diesem geheimdienstlich geschulten Mann eben immer wieder hat erzählen lassen, dass er eigentlich nur das Bessere wolle und gleichzeitig sehr daran vorbeigesehen hat an diesen Warnzeichen. Und das im Grunde genommen tun wir es eigentlich bis heute, weil wir immer wieder versuchen zu schauen, aha, jetzt wird über Frieden verhandelt. Gleichzeitig sind aber ganz andere Signale, eben die Diskussion in Moskau über Europa oder das, was ich jetzt gerade wieder gesehen habe. Jetzt schießt man sich gerade auf England und Frankreich ein, weil England und Frankreich im Ukraine-Konflikt, im russischen Krieg, Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Ukraine Unterstützung leisten, vielleicht auch Teil einer europäischen Friedenstruppe sein wollen. Also was sieht man im russischen Fernsehen? Wie russische Atomraketen in Animation nun in Paris und in London einschlagen. Das wird sofort dann natürlich herausgegriffen. Und man soll nicht glauben, morgen schlagen diese Raketen ein. Aber dass gewissermaßen diese beiden Länder jetzt speziell ins Visier geraten, und es wird uns Deutschen auch wieder passieren, wenn wir dann eine Regierung haben, die handlungsfähig ist. Wir sollten das immer mitdenken. Und deshalb kann ich Peer Steinbrück nur unterstützen, wenn er sagt,
Sie sagen,
wir
man müssen muss es auch
sehen,
ernst nehmen,
dass wir resilient und verteidigungsfähig sein.
Das ist, Sie sagen, man muss es auch ernst nehmen, wenn dann jemand sagt, da gibt es Szenarien, die denken natürlich darüber nach, irgendwann das nächste Land, das Baltikum, bin auch mal zu überfallen.
Wenn wir schwach wirken. Und deshalb sagte ich, die Putin als Diagnostiker der Schwäche, das heißt, wenn er den Eindruck hat, er kann es mit uns machen, dann wird er es tun. Er hat die Ukraine angegriffen zu einem Zeitpunkt zweimal, als sie wirklich sehr schwach war, 2014 und 2022, als er sich irrte und dachte, sie sei schwach und dachte, der Westen sei schwach, weil wir in Afghanistan über die eigenen Füße gestolpert waren zuvor und er dachte, er könne es sich leisten. Da hat er sich ein bisschen verkalkuliert. Aber das ist das Entscheidende, nicht schwach wirken, nicht schwach sein und ihm nicht den Eindruck geben, das ist die Öffnung, in die er reingeht.
Joachim Gauck hat das, glaube ich, mal sehr gut beschrieben und sagte, wenn man diese Schwäche zeigt, dann verstärkt man den Appetit des Aggressors. Das fand ich sehr gut. Eine Frage noch zum Schluss, weil wir nicht mal viel Zeit haben, immer noch an euch alle hier. Grönland. Herr Steinbrück lacht. Putin nimmt das sehr ernst. Und hat neulich in einer Rede darauf hingewiesen und sagte, das war immer schon Thema in Amerika. Hat er recht, schon auch direkt nach dem Krieg und so weiter. Über Grönland haben die immer schon und sehr viel nachgedacht. Das ist eigentlich eine alte Geschichte. Putin selbst denkt ja auch sehr viel über die Arktis nach. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass die seltenen Erden, die allein in Grönland zu finden sind, reichen würden, um den globalen Bedarf, sagt ein deutscher Wissenschaftler, für 150 Jahre zu decken. Also wenn man das weiß, dann ist klar, worum es da geht. Was wird da passieren in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten?
Ich glaube, dass Trump eine Druckkulisse aufbaut und versucht, Grönland selbst und Dänemark so massiv unter Druck zu setzen, dass sie ihm dann irgendetwas konzidieren. Das normale Vorgehen wäre gewesen, dass er sich mit der dänischen Regierung und mit Grönland in Verbindung setzt, in good speaking terms, wie es so schön heißt, und fragt, ob man eine Kooperation anstreben kann, sowohl mit Blick auf sicherheitspolitische Interessen wie bezogen auf mögliche Rohstoffvorkommen. Das wäre das normale,
was westlichen geflogen hat. Haben Sie eine Idee, warum das nicht passiert? Das wäre doch gegangen.
Der Mann denkt nicht. Er haut einem zunächst mal wahnsinnig eins auf Deutsch gesagt in die Fresse, in der Annahme, dass man dann schon zähneknirschend bereit ist, ihm etwas zu geben und zu konzidieren. Und das ist sein Erfolg. Und den verkauft er auch. Und das ist das Nächste, wo wir widerstehen müssen. Das Merkwürdige ist ja, dass wir über die letzten Jahre über eine De-Risking-Strategie immer geredet haben, bezogen auf China. Und jetzt reden wir übrigens zusätzlich über eine De-Risking-Strategie gegenüber den USA in mehrfacher Hinsicht. Ja. Und wir werden uns darauf einstellen müssen. Ich will noch mal zusammenfassen. Was wir im Augenblick erleben, ist eine fundamentale Veränderung der globalen Verhältnisse. Und zwar mit Europa im Fokus, weil wir plötzlich ausgesetzt sind, sowohl einer russischen Bedrohung wie einem wirtschaftlich sehr starken China, das Kernbereiche unserer Industrie angreift, wie einer USA, die diese transatlantische Verbindung gerade stark erodieren lässt und wahrscheinlich uns den Schutzschirm irgendwann wegzieht, mit der folgenreichen Frage, ob wir nicht selber auch einen atomaren Schutzschirm europäisch bilden müssen. Und das betrifft natürlich dann Frankreich und Großbritannien.
Wie geht Ihre Antwort darauf?
Das ist noch nicht entschieden. Mein Eindruck ist, dass die Politik in Deutschland das noch gar nicht in aller Konsequenz wirklich begriffen hat. Und dass noch weniger die Politik bisher bereit gewesen ist, dies dem Publikum, den Wählerinnen und Wählern richtig zu erklären und zu vermitteln.
Ich glaube, wichtig ist dabei zu verstehen, dass das im Gange ist, was der Kollege vorhin auch in Bezug auf Moskau sagte. Wir müssen genauer auf die Signale hinter den täglichen Schlagzeilen schauen. Und wenn man die Verachtung sieht, die in Washington existiert, gegenüber der Europäischen Union, den Europäern, in Teilen auch gegenüber den Deutschen.
J.D. Vance, sich mal
Münchner Sicherheitskonferenz, Signal Chat,
ja,
wo er über oder wo alle über die Europäer und die Deutschen abledern. Auch das Verhalten Grönland, das spricht ja Bände, was er da macht. Und ich glaube, auch da ist eben am vielleicht auch das Video, vielleicht haben es manche gesehen, das Video, was J.D. Vance nach seinem Besuch auf Grönland letzte Woche weiterverbreitet hat, in dem es als eine Art Bestimmung, Destiny, bezeichnet worden ist, dass Amerika und Grönland zusammengehören, basierend auf der Geschichte, weil Amerika im Zweiten Weltkrieg Grönland halt geschützt und gestützt hat. Also da ist etwas im Gange. Und wenn wir das nicht ernst nehmen und auch da Widerstand zeigen, der ernst zu nehmen ist, dann ist freie Bahn. Das ist das Playbook der Autokraten. Darüber, ich glaube, Donald Trump ist nicht pisst über Putin. Das sagt er nur. Er wird sich Mitte Mai mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ihm treffen in Saudi-Arabien. Und er wird sich Mitte Juni mit Xi Jinping treffen zum Geburtstagsgipfel, weil die beiden an zwei Tagen hintereinander Geburtstag haben. Und sie werden sich austauschen über die Methoden des Machterhalts und wie man im Grunde genommen auch gegenüber den Europäern die Autokratien erhalten kann.
Schlusswort für Sie, Frau Weidenfeld.
Total nett, vielen Dank.
Sie mal auf, Frau Weidenfeld.
Nee, ich will nicht aufräumen. Ich wollte nur gerne auch mal gesagt haben, dass es ja sein könnte, dass wir, wenn wir so reagieren, wie Sie, Herr Steinbrück, und Sie uns das jetzt vorschlagen, nämlich ganz ernst nehmen, immer genau hingucken, warum lassen wir uns denn eigentlich so beeindrucken von diesem J.D. Vance und von diesem Herrn Trump? Ich meine, Europa ist der größte Welthandelspartner der Welt.
D'accord.
Wir haben eine super funktionierende Demokratie. Wir haben einen Haufen Staaten, wo im Moment wahnsinnig viele Leute hinwollen, inklusive viele Amerikaner. Warum lassen wir uns so beeindrucken von Autokraten, die das ja auch zum Teil ihres Spiels machen, Europa zu verachten, damit wir uns selber auch so ein bisschen verachten? Ich kann das nicht verstehen und ich kann es auch nicht teilen. Und ich weigere mich auch, diese Diskussion zu führen.
Das war aber jetzt ein heftiges Schlusswort.
Ja, aber ich meine, das kann doch nicht sein, dass wir als Kontinent, der gut funktioniert, der wirklich vieles kann, der vieles leistet, der seine Bürger anständig behandelt, in dem die Gewaltenteilung funktioniert, die Meinungsfreiheit funktioniert, in dem Universitäten, Bildung nahezu kostenlos sind, ein Gesundheitssystem funktioniert, manchmal sogar die Bahn fährt, dass wir uns jetzt verstecken vor einem J.D. Vance, der auf Grönland rumpoltert und rumpöbelt und uns erklärt, das gehört eigentlich ihm, das kann doch nicht sein.
Aber wenn das das Schlusswort ist, dass ausgerechnet der Trump mit seinem Vorgehen und Putin dieses Europa stärkt in seinem Selbstbewusstsein und seiner Organisation, dann wäre es das, was, glaube ich, Hegel die List der Vernunft genannt hat.
Andere sagen Dialektik dazu.
So, aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war sehr interessant. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.